MDR Kultur. Werkstatt.
Und dazu begrüßt sie herzlich Mechthild Baus. Über die Kirche in der Krise, die Kirchen in der Krise möchte ich sprechen. Und zwar mit Detlef Pollack, einem der renommiertesten Religionssoziologen in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Professor Pollack.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Baus.
Kirchen in der Krise, da gibt es einen ganz akuten Anlass. Noch nie haben die beiden großen Kirchen so viele Mitglieder verloren wie im vergangenen Jahr. Damit hat die Zahl der Kirchenaustritte einen neuen Höchststand erreicht. Hat Sie das, Herr Professor Pollack, als Religionssoziologe überrascht?
Also ich beobachte ja die Kirchenaustrittszahlen seit eigentlich Jahrzehnten, würde ich sagen. Aber von der Höhe dieser Austrittsraten war ich dann doch überrascht. Wir hatten so vor 15 Jahren Austrittsraten von 0,5 bis 0,7%. Und das ging auch mal nach oben, allerhöchstens bis 1,1%. Aber 1,6%, das ist ungefähr das Doppelte von dem, was wir so vor 15 Jahren hatten. Und 1,4%, das ist auch das Doppelte. Also in diesem Fall liegen ja die Austrittszahlen aus der katholischen Kirche über den Austrittszahlen von der evangelischen Kirche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also in dieser Höhe habe ich das nicht erwartet.
Die Kirchenvertreter haben sich auch alarmiert gezeigt, kann man sagen, vor allem die Katholischen, als die Zahlen dann rauskamen, das war im Sommer. Denn das eine sind ja diese Rekordzahlen bei den Austritten. Das andere ist aber auch, dass hier sozusagen eine Marke geknackt worden ist. Denn wenn man evangelische und katholische Christinnen und Christen zusammennimmt, dann sind sie zum ersten Mal in der Bundesrepublik nicht mehr in der Mehrheit. Also die Mitglieder der beiden großen Kirchen, die machen seit dem vergangenen Jahr nur noch, ja genau, 49,7% der Gesamtbevölkerung aus. Das heißt also, ihr Anteil ist unter die 50%-Schwelle gerutscht. Sie sind plötzlich in der Minderheit. Was hat das für Folgen?
Also zunächst muss man sagen, dass man, wenn man diese Zahlen sich anschaut, zwischen West- und Ostdeutschland unterscheiden muss. Also im Osten sind es ungefähr 70%, die konfessionslos sind. Im Westen sind es ungefähr 30%. Also wir haben seit 30 Jahren eine völlig verschiedene Entwicklung im Osten und im Westen und vollkommen unterschiedliche religiöse Verhältnisse. Und im Westen sind es immerhin noch knapp 60%, die entweder der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche angehören. Das ist, glaube ich, wichtig, um verstehen zu können, dass die Dramatik, die man sozusagen mit diesen Zahlen verbindet, im Westen eben doch eine ganz andere ist als im Osten. Und für den Religionssoziologen würde ich sagen, sobald sich die konfessionellen Bindungen so auf die 60% zu bewegen oder jetzt sogar noch tiefer sind, also gesamtdeutsch sind sie ja bei 50% etwa, da gibt es so etwas wie einen Kipppunkt. Also was das bedeutet, das haben Sie gefragt, das bedeutet vor allen Dingen dies, dass man jetzt nicht mehr seinen Kirchenaustritt rechtfertigen muss, sondern rechtfertigen muss, warum man noch in der Kirche ist. Also Kirchenmitgliedschaft wird gewissermaßen legitimationsbedürftig und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen immer weniger eigentlich in der Lage sind, das gut zu begründen und also die Austrittswahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass man sich zur Kirche nicht mehr dazugehörig fühlen möchte, steigt in dem Maße, wie das Umfeld als konfessionslos wahrgenommen wird. Und das hat eben einen Beschleunigungseffekt. Also es geht eigentlich erstaunlicherweise, die Zahl der Kirchenmitglieder über die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre kontinuierlich zurück, aber sehr, sehr langsam. Und jetzt sehen wir eine Beschleunigung.
Und trotzdem ist es eine Situation, an die Christinnen und Christen in Ostdeutschland schon lange gewöhnt sind. Geht da der Osten dem Westen voran?
Also das kommt darauf an, wie man das betrachtet. Statistisch vielleicht, aber faktisch haben wir eine vollkommen andere Situation. Im Osten ist ja diese Zahl der wenigen Christen, die sich zur Kirche dazugehörig fühlen, entstanden aufgrund der Repression in der Zeit der DDR, also im SED-Regime. Die Kirchen wurden benachteiligt, die Christen hatten Stigmatisierung zu erleben. Sie wurden zum Teil nicht zur höheren Schule zugelassen. Also man hat sozusagen in der DDR aktiv die Säkularisierung und die Entkirchlichung betrieben Und das ist was ganz anderes im Westen. Insofern würde ich sagen, der Osten geht nicht dem Westen voraus, sondern das sind ganz unterschiedliche Dynamiken. Im Osten haben wir vor allen Dingen diese Dynamik. Da sind die Menschen möglicherweise schon seit Generationen konfessionslos und sie wissen mit dem christlichen Glauben gar nichts anzufangen. Das ist für sie etwas, was ihnen fernliegt, was, wonach sie gar nicht fragen, was in ihrem alltäglichen Leben bei vielen jedenfalls eben nicht vorkommt. Im Westen ist das ganz anders. Dort hat die Kirche über Jahre und Jahrzehnte, vor allen Dingen bis 1989, auch politisch gesehen, kulturell gesehen, bildungspolitisch, sozialkaritativ gesehen, eine große Rolle gespielt. Und die Menschen, denen fällt es viel schwerer, sich von dieser Kirche zu verabschieden. Und insofern ist also nicht der Osten gewissermaßen das Vorbild für den Westen, sondern wir haben ja unterschiedliche Mechanismen der Distanzierung von der Kirche. Und im Westen kann man beobachten, dass tatsächlich die Menschen auf der einen Seite, wenn sie aus der Kirche austreten, noch immer viel stärker sich religiös oder glaubensmäßig gebunden fühlen, aber zugleich auch kirchenkritischer sind. Währenddessen im Osten die Menschen gar nicht so kirchenkritisch sind, weil sie das gar nicht so viel angeht, aber sie sind eben auch viel religionsloser oder glaubensloser und sie stehen dem Glauben und den Inhalten des Christentums viel distanzierter gegenüber.
Sie haben eben diese Kipppunkte angesprochen oder den großen Kipppunkt, der entsteht, wenn die Mehrheit religionslos ist. Das ist ja eine Erfahrung, also die Freunde, die Familie, da sind nur noch ganz wenige Mitglieder in der Kirche. Das ist eine Erfahrung, die jetzt im Westen viele Menschen erstmals machen. Für Ostdeutsche ist das ja schon sehr lange Realität. Heißt das, dass die Entwicklung sich möglicherweise im Osten nicht so sehr verschärfen wird wie im Westen Deutschlands?
Das würde ich sogar annehmen, ja, ganz genau. Also man könnte ja denken, dass sozusagen in dem Augenblick, wo die Zahl der Christen geringer wird, dass da sowas entsteht wie eine Gegenbewegung. Also es werden zwar weniger, aber diejenigen, die drinnen bleiben, halten sich umso engagierter zum Christentum und zur Kirche und zum Glauben. Also eine Art religiöse Selbstbehauptung. Und das können wir weder im Osten noch im Westen beobachten. Aber im Osten gewissermaßen haben wir jetzt ein Niveau erreicht. Also da sind vielleicht noch 15% oder sogar ein bisschen weniger in der evangelischen Kirche, 4-5% in der katholischen Kirche, also unter 20%. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo tatsächlich bei der jungen Generation diese von mir eben gerade angedeutete Gegenbewegung also andeutungsweise zu beobachten ist. Also wir sehen zum Beispiel, dass Menschen, die also jetzt 20 bis 30 sind, im Osten Deutschlands ihr kirchliches Zugehörigsein, ihre Zugehörigkeit zur Kirche intensiver und engagierter leben und auch von sich selber sagen, dass sie diese christliche, diese religiöse Bindung an ihre Kinder weitergeben wollen. Im Westen ist es ganz anders. Da sehen wir, dass bei den 20- bis 30-Jährigen zwar insgesamt die kirchliche Bindung noch höher ist, aber bei denjenigen, die diese kirchliche Bindung haben, ist die Bereitschaft, das sozusagen zu vertreten, sich zu engagieren und möglicherweise auch die Kinder christlich zu erziehen, im Vergleich zu den Kirchenmitgliedern im Osten geringer.
Das ist spannend. Also wenn ich Sie richtig verstehe, so Säkularisierung verläuft nicht einfach geradlinig in eine Richtung, die Entkirchlichung, sondern es gibt so kleine Gegenströmungen dann auch.
Könnte es geben, ganz genau. Und die wesentlichen Gegenströmungen könnte man so beschreiben, dass man sagt, die Menschen haben wir reden mal jetzt am besten über den Westen Deutschlands, wo die Kirchenbindung noch stärker ist. Ja, dort, wo die Kirchenbindung relativ stark mal war und jetzt eben deutlich zurückgeht, da gibt es sozusagen auch eine Hemmschwelle, sich von der Kirche zu trennen. Also wir haben diese hohen Kirchenaustrittsraten, über die wir gesprochen haben, aber es ist durchaus nicht so, dass die Menschen den Kirchenaustritt in der Regel leichtfertig vollziehen. Und dazu gibt es auch Studien. Manchmal zieht sich das über Jahre, über Jahrzehnte hin. Dann gibt es eine Annäherung an die Kirche. Dann macht man also eine gute Erfahrung wegen mir mit einer Taufpredigt. Und dann macht man wieder eine schlechte Erfahrung. Und dann ärgert man sich über irgendwelche Stellungnahmen der Kirche. Und dann am Ende tritt man aus. Aber manchmal nach vielen, vielen Jahren. Und das zeigt, dass die Kirche auch dort, wo die Menschen sich von der Kirche immer mehr entfernen, immer noch eine Kraft besitzt. Und das ist eben im Westen der Fall. Und grob gesagt, die Menschen, also viele Menschen, wollen nicht einfach atheistisch sein, wollen nicht einfach glaubenslos sein, sondern sie sagen, ja, Also ich glaube nicht im Sinne der Kirche, aber ich glaube schon was. Ich bin, wegen mir nicht religiös, nicht kirchlich, aber zum Beispiel sagen die dann, ich bin spirituell. Und das ist typisch, ja. Mhm. Also mehrheitlich versucht man sozusagen irgendwie, auch wenn man austritt, noch so eine Halbdistanz, ja, zu bewahren. Und diese Halbdistanz ist auch bereits innerhalb der Kirche anzutreffen. Also die meisten Menschen, die in der Kirche sind, also die nominell Kirchenmitglieder sind, die gehen ja gar nicht zum Gottesdienst, die beteiligen sich gar nicht am kirchlichen Leben. Also wir haben da auch genaue Zahlen, über 70% der Evangelischen, da wissen wir es genau, beteiligen sich in keiner Weise am kirchlichen Leben, aber sie sind noch nach wie vor in der Kirche. Und in unseren kulturellen Breiten kann man sagen, dass die Bindung an die Kirche mal etwas Selbstverständliches gewesen ist und das wirkt immer noch nach.
Wenn man aber jetzt im Moment Menschen, die gerade austreten oder sich auch ganz intensiv mit diesem Gedanken beschäftigen, wenn man die fragt, warum sie das tun, dann nennen sie als Grund doch eben häufig die Missbrauchsskandale und ihre mangelhafte Aufarbeitung, gerade auch in der katholischen Kirche. Und man kann das ja auch an den jüngsten Austrittszahlen ablesen. Es sind mehr Menschen, die aus der katholischen Kirche austreten, als aus der evangelischen. Die katholische Kirche ist ja sicherlich sehr viel mehr in Misskredit geraten. Und trotzdem ist die Zahl der Austritte auch bei den Protestanten hoch. Können Sie das erklären?
Man kann diese Frage, die Sie gerade stellen, sogar noch verschärfen. Denn über Jahre und Jahrzehnte war zwar das öffentliche Bild von der katholischen Kirche negativer als das von der evangelischen Kirche. Und das sehen wir jetzt auch bei diesen Missbrauchsskandalen. Da ist es nochmal sozusagen verschärft worden. Aber die Austrittsraten aus der evangelischen Kirche waren immer höher als die Austrittsraten aus der katholischen Kirche. Wir haben nur zwei Ausnahmen. Das ist das Jahr 2021, auf das Sie sich jetzt gerade bezogen haben, und das Jahr 2010. Und in beiden Fällen gibt es einen klar benennbaren Zusammenhang zu den Missbrauchsfällen. Also wir müssen sozusagen, wenn wir über die Frage sprechen, warum treten die Menschen aus der Kirche aus, deutlich unterscheiden zwischen den evangelischen und den katholischen Kirchenaustritten. Und bei den Katholiken steht wirklich, also ich sage mal, das Leiden an der Kirche im Zentrum. Also wenn man auf einer Veranstaltung ist mit Katholiken, dann fällt das sofort auf. Sie können fast gar nicht über was anderes reden als darüber, wie enttäuscht sie von der Kirche sind und dass da sich nichts ändert und dass die Bischöfe nicht bereit sind, Schuld einzugestehen, obwohl sie das ja immer machen. Aber die Katholiken sind so hoch, könnte man sagen, also viele der Katholiken, mit denen man spricht, so hoch mit ihrer Kirche verbunden, dass sie gewissermaßen sich an dieser Kirche reiben. Und wenn sie dann austreten, dann ist das sozusagen so ein Ausdruck einer ambivalenten Haltung zur Kirche. Man möchte eigentlich nicht austreten, aber man tritt dann eben doch aus, weil man also einfach die Stellungnahmen der Kirchen nicht mehr akzeptieren kann oder eine Äußerung des Papstes oder auch die Unbeweglichkeit der Bischöfe und so weiter. Bei den Evangelischen sieht es anders aus. Da ist dieses Verhältnis der Menschen zur Kirche längst nicht so heiß und nicht so gefühlsmäßig und affektiv aufgeladen. Und da haben wir ziemlich gute Befragungsergebnisse, wenn man die Menschen fragt, warum sind sie denn aus der evangelischen Kirche ausgetreten? Dann sagen die meisten, es gibt so drei, vier Motivationsbündel. Die meisten sagen, ich kann mit dem Glauben nichts mehr anfangen. Das sagt mir nichts. Ja. Es gibt ein anderes Motivbündel, da sagen die nicht, also der Glaube ist mir abhanden gekommen, sondern dann sagen die, die Kirche ist mir fremd, die ist zu autoritär oder die Kirche passt nicht mehr in unsere Zeit. Was sie weniger sagen, dass sie sich ganz konkret über die kirchlichen Stellungnahmen oder das Handeln der Kirche geärgert haben. Und schon gar nicht sagen sie, dass sie unzufrieden sind mit der Arbeit der Pastorinnen und der Pastoren, sondern es ist sozusagen mehr so, dass die Kirche einem fremd geworden ist.
Kann das sein, also wenn man konkrete Erfahrungen macht mit Pastorinnen, mit Pastoren, dann hat man ja ein Bild. Sind das die Menschen, die aus diesem Grund austreten, haben die diese Erfahrungen überhaupt noch? Oder sind die eben schon bei denen, die aus den Gemeinden schon ziemlich rausgerückt sind?
Das würde ich sagen, ja, ganz genau. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen der persönlichen Bekanntschaft mit der Pastorin und dem Pastor und der Stärke der Kirchenbindung. Und bei denjenigen, die sagen, also die Kirche ist mir fremd oder ist mir gleichgültig, sagen sie auch, ja, bei denen ist diese interaktive Bindung schon längst zurückgegangen. Also die haben sozusagen eigentlich keinen Kontakt mehr zur Kirche. Und das hat aber auch zur Konsequenz, dass sie sich oft gar nicht so sehr über die Kirche aufregen, sondern die ist ihnen einfach gleichgültig. Dann gibt es ein weiteres Motiv für den Kirchenaustritt, sehr interessant, vor allen Dingen im Westen verbreitet, da sagen die Menschen, ich kann ja auch ohne Kirche christlich sein. Und das ist ganz typisch, ja, das zeigt nochmal, was ich vorhin schon versucht habe zu verdeutlichen. Man möchte sich aus dem Einzugskreis, aus dem Sympathieumfeld der Kirche nicht vollständig hinaus bewegen und sagt, ich bin schon noch irgendwie christlich, aber ich brauche die Kirche nicht, ich trete aus. Also dahinter steht sozusagen so ein Grundeinverständnis mit dem Christentum, aber eben auch eine Kritik an der Kirche. Und wenn ich austrete, spare ich die Kirchensteuer. Also da ist so ein Kosten-Nutzen-Kalkül auch mit im Spiel.
Das sind sozusagen die Motivationsbündel auf Seiten evangelischer,
ganz genau,
Austretender. Mhm. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ich will jetzt nicht zu weit ausgreifen, wir werden sozusagen auf die Folgen, die das alles hat, auch nochmal zu sprechen kommen. Aber einfach schon mal als erste Idee, wenn die Kirchen etwas tun möchten dagegen, dass sie so viele Menschen verlieren, müssen sie auch ganz unterschiedliche Strategien fahren. Die katholische Kirche muss was tun gegen diesen massiven Vertrauensverlust. Und die evangelische Kirche vielleicht muss nochmal klar machen, was das eigentlich ist, was sie Menschen wirklich anbieten kann.
Ganz genau. Also es ist wirklich, finde ich, wenn man das sozusagen so im Einzelnen betrachtet, gar nicht so einfach für die Kirchen, darauf angemessen zu reagieren. Und das hängt eben genau mit dem zusammen, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt ganz unterschiedliche Motive für den Kirchenaustritt. Und insofern muss man eben auch mit ganz unterschiedlichen Strategien darauf reagieren. Und das Entscheidende, was da als was ich da als Religionssoziologe, als jemand, der sich damit seit Jahren beschäftigt, zu sagen habe, ist dies: Wenn die Menschen erst einmal ausgetreten sind, kriegt man sie in der Regel nicht wieder. Also wir haben da auch ziemlich genaue Umfrageergebnisse. Also von denjenigen, die konfessionslos sind, sind es noch nicht mal 1%. Die wirklich ernsthaft darüber nachdenken, wieder in die Kirche einzutreten. Oder überhaupt auch die schon immer konfessionslos sind. Auch da kriegt man im Grunde genommen kaum jemanden. Also der Trend ist eindeutig. Was man machen muss seitens der Kirche, man muss sich mit denjenigen beschäftigen, die am Rande der Kirche stehen, noch nicht ausgetreten sind, aber hoch distanziert sind, die an nichts teilnehmen, aber eben immer noch irgendwie, ja, also die Kirchensteuer bezahlen oder auch zumindest eben nicht austreten. Das ist ein wichtiger Punkt und die Kirchen machen das auch bereits. Sie haben sozusagen erkannt, dass man nicht mit einer Strategie, mit einem Instrument in der Lage ist, die Mitglieder zu halten oder neue zu gewinnen, sondern dass man sozusagen das eigene Handeln sehr stark auf die jeweilige Klientel, die man erreichen will, ausrichten muss.
Wobei, also mein Eindruck ist, dass die katholische Kirche da vor einem echten Dilemma steht. Man kann das sehr unterschiedlich beurteilen, aber es gibt ein bestimmtes Bemühen, diese Missbrauchsskandale jetzt eben auch aufzudecken, aufzuarbeiten. Das setzte 2010 schon mal verstärkt ein, nachdem die Vorfälle am Canisius-Kolleg in Berlin bekannt gemacht worden waren. Das ist mit der groß angelegten MHG-Studie, wo breitflächig untersucht worden ist, wie stark verbreitet dieses Phänomen der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche ist, dann nochmal fortgesetzt worden. Und trotzdem hat man den Eindruck, die Verantwortlichen, die Bischöfe, sie können nicht anarbeiten gegen erstens immer neue Enthüllungen, die kommen, und zweitens gegen dieses wirklich schlechte Bild in der Öffentlichkeit. Das ist doch irgendwie auch auf verlorenem Posten. Und gleichzeitig in dem Moment, wo die Kirche sich endlich dieses unendlichen schwierigen Themas annimmt und auch Eigenschuld anerkennt, genau in dem Moment gehen dann die Leute.
Ja, das ist wirklich, wie Sie sagen, es ist ein Dilemma. Und dieses Dilemma geht ganz tief. Also wenn ich jetzt sozusagen als religionssoziologischer Beobachter mir anschaue, was das eigentlich bedeutet, dass es diese Missbrauchsfälle gibt, dann ist wirklich das Herz der katholischen Kirche betroffen. Denn die katholische Kirche versteht sich ja als eine Heilsanstalt, als eine Institution, die die Herrlichkeit und die Gnade Gottes in unserer verlorenen Welt repräsentiert. Das ist der Anspruch. Und wenn in dieser Kirche Missbrauchsfälle passieren und wenn diejenigen, die eigentlich sozusagen die Präsenz Gottes zu transportieren haben, fehlen, wenn sie sündig werden, moralisch daneben benehmen, dann ist eben gewissermaßen auch dieser Anspruch, dass man ja die Wirklichkeit Gottes in der Welt repräsentiert, nicht mehr durchzuhalten. Insofern ist also, man könnte sagen, das Selbstverständnis der Kirche selbst betroffen. Und das geht sozusagen, es geht ums Ganze. Und wie Sie auch sagen, das ist ein Dilemma. Ich habe das 2010 bereits verfolgt und ich habe damals eigentlich gedacht, ja, die Kirche versucht das irgendwie sozusagen aufzunehmen, aufzuarbeiten. Und man hat auch schon damals Stimmen gehört, ja, wir sind schuldig geworden, wir müssen umkehren, wir müssen sozusagen einen neuen Weg finden. Aber das wurde schon damals den Kirchen nicht ganz abgenommen. Also man hat es sozusagen ihnen auch nicht ganz zugetraut, dass sie wirklich bußfertig sind. Und jetzt sind die Missbrauchsfälle immer mehr in die Öffentlichkeit gekommen und immer bekannter geworden. Und es ist immer mehr sozusagen auch an Schuld deutlich geworden. Und obwohl die Bischöfe sagen, dass sie sich bekennen dazu, dass Schuld begangen wurde, bleibt das Vertrauen in die Kirche sehr gering. Und man hat fast das Gefühl, es ist sozusagen alles nicht genug, was die Bischöfe tun. Mit anderen Worten, ich habe das Gefühl, dass die Kirche machen kann, was sie will. Es ist ein sich selbst verstärkender, ein eskalierender Prozess des Vertrauensschwundes. Und an vielen Stellen beobachte ich Folgendes. Diejenigen, die Verantwortung haben in der katholischen Kirche, bleiben stehen, bekennen Schuld und ansonsten sagen sie wenig. Ja, sie verringern einfach gewissermaßen die Größe der Angriffsflächen und hoffen, dass es vorübergeht, weil sie selber eigentlich weitgehend ohnmächtig sind.
Und diese Strategie wird aber nicht weiterführen.
Ja, aber eine andere Strategie führt auch nicht weiter. Es gibt keine Strategie.
Gucken wir jetzt trotzdem mal auf die evangelische Kirche. Da ist es ja ein bisschen anders, da ist ja so die Relevanzfrage eine ganz andere. Also wenn ich das richtig verstehe, da gibt es viele Menschen, die sagen, ja, schön und gut, ist vielleicht auch nett, dass es die evangelische Kirche gibt, aber mir hat die nichts mehr zu sagen. Für mein Leben hat das keine Bedeutung. Verstehe ich das richtig? Und was müsste die evangelische Kirche dann tun, um da wieder anzuknüpfen?
Ja, der Kirchenbegriff im evangelischen Raum ist sozusagen ermäßigt und ist Moderator und ist auch irgendwie offener, dialogischer. Und es kommt viel mehr auf den einzelnen Menschen an. Aber wenn Sie jetzt fragen, sozusagen, was kann die Kirche tun, damit sie gesellschaftlich und auch persönlich, also für die Menschen individuell, mehr Relevanz gewinnt, da muss ich sagen, obwohl ich mich mit ganz vielen Einstellungen, mit Verhaltensweisen, mit Bindungsformen, mit Sympathie und Antipathie, mit Kritik und Erwartung an die Kirche beschäftigt habe, es fällt mir nicht sehr viel ein. Es gibt drei Sachen, die ich ganz sicher sagen kann. Also die Kirche verliert ja nicht nur durch Kirchenaustritte, sie verliert genauso und wahrscheinlich sogar noch mehr dadurch, dass die kirchlich gebundenen Eltern ihre Kinder gar nicht mehr christlich erziehen. Und das wirkt sich darin aus, dass von denjenigen, wo mindestens ein Elternteil entweder evangelisch oder katholisch ist, nur 75-80% der Kinder getauft werden. Also schon mal da sozusagen, ganz frühen Kindheit, gehen der Kirche etwa 20-25% der potenziellen Kirchenmitglieder verloren. Und das wird nochmal verstärkt, dadurch, dass dann nicht alle zur Konfirmation oder zur Erstkommunion gehen. Also das ist der erste Punkt. Die Weitergabe des Glaubens und auch der kirchlichen Bindung von der Elterngeneration auf die Kindergeneration ist weitgehend gestört. Und das hat damit zu tun, dass viele Menschen sagen, dass, also ich möchte meine Kinder nicht bevormunden, das sollen die selber entscheiden, mir ist es auch nicht so wichtig. Also da gibt es sozusagen eine Lockerung, die dann von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Und was kann man da tun? Ich glaube, dass die Handlungsmöglichkeiten, das muss man ganz nüchtern sehen, von einer Institution wie der evangelischen Kirche sehr beschränkt sind. Wenn denn es so ist, wie ich das gerade beschrieben habe, dass gewissermaßen das Bedürfnis nach Religion, die Nachfrage nach Religion oder die Bereitschaft, Religion und Kirche eine Bedeutung im eigenen Leben einzuräumen, immer weiter zurückgeht und da so eine gewisse Indifferenz Platz greift, dann ist es ganz schwer für eine Institution zu sagen, aber guck doch mal her, wir haben hier ein tolles Angebot. Also, das ist ein ökonomisches Gesetz. Wenn die Nachfrage nicht hoch ist, dann kann man gewissermaßen strukturell, also auf der Angebotsseite, programmatisch, aber auch personell ganz viel machen und es passiert trotzdem nicht viel. Mhm. Was kann man eventuell trotzdem tun? Meine Erfahrung, auch ganz persönlich, ist eigentlich die, die Menschen sind ja nicht einfach antikirchlich. Viele sind es auch, aber wahrscheinlich sind es nicht die meisten, sondern es ist so eine Indifferenz eben. Aber sie sind, wenn man jetzt mit ihnen ins Gespräch kommt, auch durchaus ansprechbar. Und das würde ich für einen ganz zentralen Punkt halten. Also, dass man die Seelsorge verstärkt. Viele der Pfarrerinnen und Pfarrer sind vollkommen eingedeckt mit ihren organisatorischen Aufgaben. Die haben da also ein Pfarramtsbüro, da sind 2 oder 3 Pfarrer drinnen. Pastorinnen, dazu aber 60 Mitarbeiter. Das muss gehandelt werden. Mhm. Ja, wer macht das? Machen die Pfarrer oder die Pastorinnen. Und die sind damit so ausgelastet, dass sie gar nicht mehr die Kraft und die Zeit und auch die persönliche Muße und die Spannkraft haben, um sich auf die Gemeindeglieder und ihre Probleme einzulassen. Das wäre aber in meinen Augen mit das Wichtigste. Und das Zweite, was man auch sagen kann, ganz entscheidend ist, was in der Jugend oder in der Kinderzeit passiert. Also die Weichen für die religiöse Orientierung und für die religiöse Praxis, die werden in der Kinderzeit und in der Jugendzeit gelegt. Und nur ganz wenige kommen in unseren Breiten als Erwachsene, es gibt es, aber es sind Ausnahmen, kommen als Erwachsene noch zur Kirche.
Über die Kirchen in der Krise rede ich mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack. Und bleiben wir jetzt noch mal bei denen, die gehen, Herr Pollack. Der Kirchenaustritt, das ist ja nicht nur eine Entscheidung gegen etwas, sondern es ist ja auch eine Entscheidung für etwas. Also wenn ich salopp sage, wer Sonntagmorgen nicht mehr in den Gottesdienst geht oder wer sich in der Gemeinde nicht mehr engagiert, der denkt auch einfach, dass er jetzt was Besseres zu tun hat. Was sind denn da die Alternativen, die anderen Angebote, die plötzlich attraktiver werden?
Die wesentlichen Alternativen, zum Beispiel zum Gottesdienstbesuch, sind nicht religiöser Natur. Also man möchte dann ausschlafen oder die Zeitung lesen oder mal seine Verwandten, die man lange nicht gesehen hat, besuchen. Es gibt dazu auch eine Theorie, die sagt, also man sollte nicht davon ausgehen, dass Religionsgemeinschaften nur untereinander in Konkurrenz stehen. Und gerade in unserem mittelwesteuropäischen Raum ist das überhaupt nicht der Fall. Also diejenigen, die austreten aus der katholischen Kirche, sind unzufrieden irgendwie mit den Äußerungen des Papstes oder dass die Bischöfe nicht reformbereit sind und so weiter. Sie könnten ja ohne weiteres in die evangelische Kirche eintreten, wo das alles nicht der Fall ist. Aber das machen sie nicht. Sondern dahinter steht sozusagen erstmal diese Abwehr der Kirche, der Institution, aber nicht unbedingt mit dem Ziel, sich anderswo zu binden. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass es, ich sag mal so, säkulare Alternativen gibt. Und zwar so umfangreich und so viel und so vielfältige, dass ich geradezu die Argumentation umkehren würde. Also vielfach ist es gar nicht so, dass die Menschen so unzufrieden sind mit dem Gottesdienst. Das gibt's auch. Oder so unzufrieden sind mit der evangelischen Kirche. Natürlich, Kritik an der Kirche ist weit verbreitet. Sondern ganz häufig ist dies zu beobachten. Die Menschen finden anderes wichtiger. Die haben zum Beispiel beruflich wahnsinnig viel zu tun. Machen das auch gerne und wollen sich im Beruf verwirklichen oder sie haben bestimmte Freizeitaktivitäten oder Freundschaften wollen sie pflegen oder sie wollen auch mal ausgehen, also wegen mir. Dann geht man also aus, Sonntagabend, dann muss man aber am Sonntag natürlich auch ausschlafen. Und das ist ein wichtiger. Also es gibt sozusagen sowas wie eine Rangfolge im psychischen Haushalt der Individuen. Diese Rangfolge ist nicht ein für alle Male festgelegt, aber wir fragen auch danach, wie wichtig ist Ihnen Religion, wie wichtig ist Ihnen Ihre Familie, der Beruf, die Politik, der Sport und so weiter. Und jedes Mal landet die Religion auf dem letzten Platz oder auf dem vorletzten. Und das zeigt eben, dass das Problem der Kirchen und auch überhaupt der religiösen Bindungen darin besteht, dass sie gewissermaßen nur ein Bereich ist unter vielen und andere Bereiche sind attraktiver für viele Menschen.
Manche Menschen, die austreten, sagen dann ja so, ich kann ja meinen christlichen Glauben auch für mich privat leben oder für mich persönlich, sagen wir es besser so, für mich persönlich leben. Wie nachhaltig ist das? Also was beobachten Sie da auch als Soziologe?
Ja, wir können das relativ gut beobachten, weil wir Befragungen durchführen bei Menschen, die in der Kirche sind, aber auch bei Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind oder schon immer konfessionslos waren. Und dann können wir das sozusagen ins Verhältnis setzen dazu, wie sie zur Religion stehen, ob sie an Gott glauben, ob sie an ein höheres Wesen glauben, ob sie an ein Leben nach dem Tod glauben, auch möglicherweise sogar an die Schöpfung. Und da sehen wir, die Menschen sagen zwar, dass sie christlich sein können, auch ohne Kirche, aber nur die wenigsten sind es auch. Also jetzt mal ruhig ein paar Zahlen. 70-80% bekennen sich zum Glauben an Gott, wenn sie in der Kirche sind. Bei den Katholiken noch ein paar mehr als bei den Evangelischen, aber es sind immer so 10-20%, die den Glauben an Gott, auch wenn sie Kirchenmitglieder sind, nicht bekennen. Bei denjenigen, die aus der Kirche ausgetreten sind, die sagen zwar, ich kann auch christlich sein, ich kann an Gott glauben und so weiter, auch wenn ich nicht in der Kirche bin, aber da sind es 20-30% und im Osten noch mal weniger. Und das zeigt ziemlich deutlich, dass es also gar nicht richtig ist, was die Menschen sagen. Das ist zwar eine harte Aussage, aber als Soziologe traue ich mir das zu. Man muss manchmal auch das Selbstverständnis der Menschen kritisch hinterfragen. Sie selber verstehen sich als diejenigen, die ohne Kirche gläubig sein können, aber faktisch ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie es nicht sind.
Das heißt auch, wenn man jetzt mal, Sie sind ja nicht nur Religionssoziologe, sondern auch noch studierter evangelischer Theologe, und wenn ich mal den Theologen in Ihnen ansprechen darf, das heißt aber auch, dass eben diese Gottesidee, diese Vorstellung, da gibt es den christlichen Gott, das ist einer, der ist personal, mit dem kann ich als Gläubige in Beziehung treten. Diese Idee ist nicht mehr attraktiv, die lässt sich nicht mehr vermitteln oder die ist nicht wichtig für sehr viele Menschen.
Ja, ganz genau. Also auch das kann man genau untersuchen. Also wir fragen oft, glauben Sie an Gott als Person? Und wir fragen aber auch, glauben Sie an eine höhere Macht, eine unpersönliche, höhere Energie. Und inzwischen ist es in allen westeuropäischen Ländern so, es gibt ein, zwei Ausnahmen, Italien gehört dazu, da ist es so, dass mehr Menschen sich zu einer unpersönlichen Macht bekennen, unter denjenigen, die überhaupt einen Glauben an etwas Höheres oder an Gott oder an Transzendenz bejahen. Also wir haben sozusagen eine ganz starke Tendenz, so würde ich das nennen, zur Verflüssigung der Gottesvorstellung. Und das geht dann zusammen damit, dass diejenigen, die, sagen wir mal jetzt, nur an eine höhere Macht glauben, auch der Religion insgesamt für ihr eigenes Leben, für ihre Lebensführung, für die Art und Weise, wie sie ihre Kinder erziehen oder wie sie sich auch im Beruf verhalten, nicht eine so hohe Bedeutung zuschreiben, sodass also der Gottesglaube gewissermaßen abblasst, ohne vollkommen zu verschwinden.
Wie ist denn das mit denen, die noch in der Kirche sind? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist diese Idee, dieser Glaube an eine höhere Macht auch bei Kirchenmitgliedern verbreitet?
Ja, ganz genau. Ist auch dort verbreitet. Aber sozusagen da ist der Anteil derjenigen, die sozusagen an einen personalen Gott glauben, noch höher. Mhm. Und das ist auch sehr interessant, wenn man das mal sozusagen jetzt im Ländervergleich und im Konfessionsvergleich sich anschaut. Ja. Also wir haben mit den USA, haben wir ja ein Land, was zwar auch durch Säkularisierungs- und zwar dramatische Säkularisierungsprozesse charakterisiert ist, aber insgesamt ist das Niveau der Religiosität viel höher als etwa in Deutschland. Also da sagen über 80%, dass sie an Gott glauben und früher waren es 90%. Und diese Bereitschaft, sich zum Glauben an Gott zu bekennen, geht in den USA zusammen damit, dass man sich Gott personal vorstellt. Also Gott ist auch derjenige, der sozusagen in mein Leben eingreifen kann, an den man sich wenden kann, der im Gebet irgendwie auch antwortet, der in die Weltgeschichte eingreift, der möglicherweise sogar die Politik beeinflussen kann. Also dieser personale Gott, dem wird auch eine Macht zugeschrieben. Und dann ist ganz klar, wenn dieses Gottesbild vorherrscht, dass Gott sozusagen ein Akteur ist, mit dem ich rechnen muss, vor dem ich mich vielleicht sogar zu verantworten habe, dass dieser Glaube dann auch eine ganz andere Kraft hat. Und also, was ich sagen will, in den USA geht sozusagen die Intensität des Gottesglaubens zusammen auch mit einer bestimmten Form des Gottesglaubens, nämlich mit damit, dass die meisten dort sich zu einem personalen Gottesglauben bekennen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass das in Europa jetzt mal generalisiert gesprochen doch anders ist und dass dieses Bild eines, also Gott als Person, der auch in mein Leben als gläubiger Mensch eingreift, mit dem ich reden kann, der mir Antworten gibt und so weiter, dass das eben so abgelöst worden ist oder dabei ist abzulösen und dass es diese Macht gibt, die höhere, die aber gar keine oder kaum noch Relevanz hat für das, was in meinem Leben passiert.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist eine wunderbare Frage. Und die ist natürlich also eine umfassende, eine sehr also tiefgehende Frage. Und ich würde zwei Antworten versuchen. Also ich glaube, dass der personale Gottesglaube in Europa, in Westeuropa, sehr stark mit der Autorität der Kirche in Zusammenhang gebracht wird. Und wenn die Autorität der Kirche zerfällt, dann zerfällt eben auch diese Art der von den Kirchen vertretenen Vorstellungen von Gott. Das ist in den USA ganz anders. Da haben die Kirchen ja nicht diese enge Verbindung mit der Staatsmacht gehabt über die vielen Jahrhunderte hinweg, wie das in Europa, in Westeuropa der Fall war, sind also daher auch nicht so diskreditiert durch die Skepsis gegenüber Herrschaftsinstitutionen, gegenüber Autoritäten, die einem irgendwas aufzwingen wollen, sondern aufgrund der strengeren Trennung zwischen Staat und Kirche in den USA werden die Religionsgemeinschaften mehr als eine Sache der Bevölkerung und des Volkes aufgefasst. Also man spricht auch von Denominationen, in die man freiwillig eintritt, die man auch wechseln kann und die sozusagen nicht als eine Institution von oben wahrgenommen wird, sondern als etwas, was man selber gestalten muss. Dagegen in Europa sind die Kirchen immer ja nahe mit dem Staat verbunden gewesen. Also man spricht auch von der Allianz von Thron und Altar. Und sie werden als etwas wahrgenommen, was einen einschränkt, was einen bevormunden möchte, was von dem eine Macht ausgeht, eine Kontrolle. Mhm. Und dieser Kontrolle möchte man sich entziehen. Und wenn man sich ihr entzieht, dann entzieht man sich eben auch den von der Kirche vertretenen Lehren, eben zum Beispiel auch der Lehre von dem personalen Gott. Das ist die eine Erklärung. Es gibt aber auch noch einen zweiten Grund, den man hier in Anschlag bringen könnte. Diese Vorstellung, dass sozusagen Gott eine Person ist, die die Welt geschaffen hat, vor der man sich zu verantworten hat, die am Ende uns als Richter begegnen wird und die gewissermaßen den gesamten Lauf der Natur und der Geschichte in der Lage ist zu lenken. Diese Vorstellung setzt ein, so würde ich das nennen, ein geschlossenes Weltbild voraus. Und die Zeit der geschlossenen Weltbilder ist wahrscheinlich vorbei. Also wir haben solche geschlossenen Weltbilder, noch wenn wir ans 19. Jahrhundert denken, also an den Sozialismus, auch an den Nationalismus, dann gibt es solche antimodernen, aber auch der Moderne sich dienenden Bewegungen wie den Faschismus oder jetzt auch den Kommunismus nochmal im 20. Jahrhundert. Aber ganz typisch ist eigentlich, man spricht von der Postmoderne, dass Menschen in den westlichen Gesellschaften nicht mehr daran glauben können, dass es sowas gibt wie eine allumfassende Welterklärung, sondern sie denken die Welt mehr in Fragmenten. Sie hinterfragen eigentlich auch, wenn bestimmte umfassende Welterklärungsansprüche aufgestellt werden, auch die staatlichen Autoritäten werden hinterfragt, die Wissenschaft wird hinterfragt. Also es gehört sozusagen zu diesem postmodernen Weltbild dazu und davon sind Ideologien betroffen, aber eben natürlich auch die Religion.
Das Ganze, wenn wir jetzt über die Kirchen in der Krise sprechen, Herr Pollack, und über die steigenden Austrittszahlen, das hat ja auch gesellschaftliche Folgen. Das eine ist, die Kirchen bieten immer noch einen Rahmen für Gemeinschaft. Also man lebt seine Glaubensüberzeugungen gemeinsam mit anderen. Was passiert denn in einer Gesellschaft, wenn dieser Gemeinschaftsbezug, die Institution wegfällt?
Das ist eine Vorstellung, die sehr verbreitet ist und im Grunde genommen eigentlich so aus dem 19. Jahrhundert stammt, dass also Gesellschaften zusammengehalten werden müssen, zum Beispiel durch Religionen oder durch den Konsens in bestimmten Wertorientierungen. Wir können eigentlich beobachten, dass in modernen Gesellschaften die Menschen sehr gut miteinander umgehen können, auch wenn sie ganz unterschiedliche Orientierungen haben. Also man beobachtet ein hohes Maß an Toleranz, ein hohes Maß der Bereitschaft, auch dem anderen gegenüber fair zu sein. Und ich würde sagen, dass also moderne Gesellschaften nicht einfach dadurch zusammengehalten werden, dass alle Menschen mehr oder weniger an das gleiche glauben oder die gleichen Werte haben, obwohl es so einen abgeblasten Wertekonsens sehr wohl gibt. Also man möchte ein guter Mensch sein, man möchte, dass es gerecht zugeht in der Welt, es soll fair sein, man ist auch bereit zur Solidarität. Das sind so Werte, die von vielen eigentlich übereinstimmend bejaht werden. Also 80, 90% sagen das, dass sie das für wichtig halten. Aber ich würde nicht sagen, dass unsere Gesellschaft auf diesem Wertekonsens beruht, obwohl es vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist. Und Religion gehört sozusagen in diesen Bereich des Wertekonsenses hinein. Und tatsächlich kann man beobachten, dass Menschen, die religiös orientiert sind, die an Gott glauben oder die auch kirchlich gebunden sind, dass die ein klein wenig mehr dazu neigen, andere Menschen zu vertrauen, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren, haben ein bisschen höheres Vertrauen auch in den Staat oder auch überhaupt in Institutionen. Aber die Effekte sind nicht stark. Und ich würde sagen, wenn die kirchliche und die religiöse Bindung zurückgeht, dann haben wir natürlich in diesem Bereich des Vertrauens und des zivilgesellschaftlichen Engagements leichte Rückgänge möglicherweise zu gewärtigen. Aber die Effekte sind relativ gering. Und das hängt eben mit dem zusammen, was ich vorher gesagt habe, dass moderne Gesellschaften nicht auf einer Wertegrundlage beruhen, sondern zum Beispiel darauf, dass in den unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft Unterschiedliches geleistet wird, auf das man sich an den unterschiedlichen Stellen dann auch verlassen kann. Also ich bringe jetzt ein Beispiel. Die Demokratie ist ein Wert, der von den meisten nach wie vor hoch bejaht wird. Aber das hängt auch davon ab, dass die Wirtschaft funktioniert. Und in dem Maße, wie man sozusagen sich auf eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verlassen kann, ist auch die Bereitschaft höher, die politische Regierungsform, also die Demokratie in diesem Falle, zu akzeptieren. Also es gibt sozusagen Zusammenhänge innerhalb moderner, komplexer, hochdifferenzierter Gesellschaften, die Funktion haben, zu garantieren, dass es sowas gibt wie einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, ohne dass man sagen kann, dass es dieses und jenes Prinzip ist, was sozusagen den Zusammenhalt garantiert, sondern es ist mehr sozusagen, dass an vielen Stellen vieles gemacht wird, auf das man sich verlassen kann und dass das Zusammenspiel das Entscheidende ist. Und wenn dieses Zusammenspiel nicht mehr funktioniert, dann ist wirklich der Zusammenhalt gefährdet und Religion ist da gewissermaßen ein Aspekt unter vielen, der aber nicht die entscheidende Bedeutung hat.
Trotzdem nochmal nachgefragt, wenn jetzt das sozusagen die Kirchen geschwächt werden, sie verlieren an Mitgliedern, sie haben einen großen Ansehensverlust hinzunehmen. Diese Entwicklung, muss uns das dann Sorgen machen oder wird das einfach auch durch andere Akteure in der Gesellschaft aufgefangen?
Ich glaube, dass tatsächlich, dass es uns keine große Sorgen machen muss. Das ist eigentlich im Grunde genommen tragisch, ja, dass die Kirchen an vielen Stellen, so gute Arbeit sie auch leisten, also so wichtig sie für viele Menschen für das Erleben von Gemeinschaft sind. Oder wenn man an die Hilfe denkt, also an Caritas und Diakonie für Arme und für Kranke, für schwache Menschen. Also das ist ja eine ganz wunderbare und wichtige und auch gesellschaftsintegrierende Aufgabe, die da die Kirchen wahrnehmen. Und zugleich muss man sagen, es gibt eben so viele andere Quellen der Solidarität und der Integration und des Zusammenlebens. Also schon die Familien. Auch in den Familien wird ja so viel an Solidarität geübt und auch eingeübt und auch weitervermittelt. Also auch da gibt es sozusagen eine Quelle der Moralität. Dann genauso gut aber auch, dass es einem wirtschaftlich eben vielleicht gar nicht so schlecht geht, dass man eine gewisse existenzielle Sicherheit hat. Auch das bestärkt den Zusammenhalt. Und wenn man mal zurückdenkt, wie hat man das mit den doch dramatischen Verwerfungsprozessen nach 1990 in der früheren DDR in Ostdeutschland gemacht. Da sind Milliarden Euros von West nach Ost geflossen, um dort die Infrastruktur aufzubauen, um dort den Konsum zu stärken und um den Menschen sozusagen ökonomisch zu helfen. Und natürlich gab es da auch viele Verwerfungen, es gab auch Proteste, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, es ist dann doch relativ friedlich gelaufen und die Integration hat sich im Laufe der Jahrzehnte ja verbessert. Also mit anderen Worten, es gibt in modernen Gesellschaften so viele Instrumente, um die Gesellschaft zusammenzuhalten und ich nenne jetzt nun mal eben politische Partizipation, wirtschaftlicher Wohlstand, aber auch die Möglichkeit, sich in Vereinen zu engagieren, die Familien, die Schulen, die ganzen vielen Institutionen, in denen man sich engagieren kann. Also die Kirchen sind da ein Player unter vielen, dass ich nicht glaube, dass sich dadurch, sag mal, der Wasserstand der Moralität stark verändert.
Gut, das war jetzt der Blick auf die Moralität. Wir lernen, dafür brauchen wir die Kirchen nicht. Oder vielleicht, ja, sie sind ein Teil dessen. Aber gibt es etwas, wo Sie sagen würden, das ist was, was der besondere Beitrag der Kirchen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch für den einzelnen Menschen ist. Etwas, was vor allen Dingen die Kirchen als ein Ort, als ein Raum leisten können und sonst keine andere Größe in diesem Zusammenspiel.
Da würde ich Ihnen gerne eine streng soziologische Antwort geben. Die Kirchen sind vor allen Dingen für die Religion gut. Und das ist ja auch bei der Politik so. Und das ist auch bei der Wirtschaft so. Oder auch, wenn man an die Literatur denkt, ja. Also, was ist die Aufgabe der Kunst? Da kann man sagen, ja, die Menschen zu aktivieren und sie zu sensibilisieren. Ja, aber vor allen Dingen natürlich ist die Aufgabe der Kunst, dass man dort etwas erlebt, etwas erfährt, was man woanders nicht erfahren kann. Und das ist eben dann wegen mir die Schönheit oder auch möglicherweise Dissonanzerlebnisse. Und wofür ist die Kirche gut? Dafür, dass man in der Kirche Stille finden kann, sich besinnen kann, dass man dort über den Glauben kommunizieren kann, dass man dort beten kann. Also die Kirche ist im Wesentlichen für die Kirche gut. Und das ist ja auch gar nicht schlecht. Also wenn sie das denn schafft, ja, dass sie sozusagen tatsächlich eine Ressource für den Glauben darstellt, dann ist das ja vollkommen legitim. Und unsere Vorstellung ist natürlich, dass Kirche auch irgendwie gesellschaftlich gut sein muss. Und ich würde das mal umkehren, da spreche ich jetzt mal als Theologe. Tatsächlich kann sie diese gesellschaftliche Funktion, wegen mir eine Integrationsfunktion, wahrnehmen. Aber sie nimmt sie gewissermaßen en passant wahr. Also das entsteht, weil man sich in der Kirche trifft, weil es dort Gottesdienste gibt, weil man dort eine Gemeinschaft erlebt. Und dann entsteht auch sowas wie eine gewisse Bindung. Aber man kann es sozusagen selber nicht anstreben. Und wenn es jetzt zurückgeht, dann wird man auch nicht sagen können, aber wir brauchen doch die Kirche, damit die Menschen sich verständigen können, damit sie doch zusammenhalten, damit sie wissen, dass sie zusammengehören. Die Kirchen selber können eigentlich nur über den Glauben reden und über das, was der Glaube ihnen bedeutet. Aber ob das sozusagen dann wirklich also gut ist, ob das ja einen Nutzen bringt, das kann man gewissermaßen eigentlich nur im Vollzug des Glaubens erfahren, aber nicht selber anstreben und auch nicht einfordern.
Wenn wir reden über die Kirchen in der Krise, wo geht das hin und was ist dann in Zukunft die Aufgabe der Kirche oder was ist das für ein Ort, der Kirche dann sein sollte, damit es aus dieser Krise auch wieder rausgeht?
Wenn man gewissermaßen deutlich machen möchte, kirchlich deutlich machen möchte, wozu die Kirchen gut sind, was sie leisten, dann glaube ich, kann man nur noch religiöse Motive mobilisieren. Dann kann man sagen, also wir erfahren in der Kirche, dass wir von Gott getragen sind. Wir erfahren in der Kirche, dass es eine Gemeinschaft gibt. Ich glaube, dass die funktionale Differenzierung der modernen Gesellschaft auch die Kirche dazu zwingt, sehr stark auf ihre eigene Attraktivität, also auf ihre Kompetenz in Glaubensfragen zu setzen, mit der Konsequenz, dass es für sie umso komplizierter wird, den anderen Menschen, die sozusagen außerhalb der Kirche stehen, zu zeigen, warum man denn in die Kirche kommen sollte. Und man müsste gewissermaßen zeigen, dass der Glaube tatsächlich eine Bedeutung für einen selber hat und dass das ansteckend wirkt. Aber man kann bestimmt nicht zeigen, wie wichtig es ist, dass man zur Kirche kommt, um Gemeinschaft zu erleben. Das ist alles jeweils auch außerhalb der Kirche möglich.
Das war aber jetzt auch ein bisschen ein Plädoyer für mehr Selbstbewusstsein für den einzelnen Christen, die einzelne Christin und vor allen Dingen aber auch für die Kirchen in der Krise.
Unbedingt, genau. Also ich würde auch sagen, also diese Frage danach, wofür sind wir gut und was könnte unsere Funktion sein und wie müssen wir uns aufstellen, hat immer auch irgendwie etwas Selbstverleugnendes. Im Grunde genommen kann man sozusagen aus dieser Krise lernen, dass es sehr wichtig ist, auch auf das zu vertrauen, wo man eine Kompetenz hat, wo man also etwas zu sagen hat. Und ob dann die Menschen kommen oder nicht, das hat man ja ohnehin nicht in der Hand. Und ich finde es sozusagen dann auch vielleicht sogar anziehender, wenn die Kirchen an dieser Stelle eine gewisse Selbstbeschränkung vornehmen und vielleicht auf diese Weise zwar nicht mehr in der Lage sind, das Ganze der Gesellschaft zu umgreifen, aber doch für einige von Bedeutung sein können.
Das war der Religionssoziologe Detlef Pollack über die Kirchen in der Krise. Herzlichen Dank, Herr Pollack, dass Sie sich die Zeit fürs Gespräch genommen haben.
Vielen Dank, Frau Baus, für die Fragen. Ich fand es sehr interessant.
Und wer jetzt noch weiterlesen möchte, der sei auf dieses Buch von Detlef Pollack verwiesen. Religion in der Moderne, ein internationaler Vergleich. Das ist sozusagen ein Standardwerk zur weltweiten Entwicklung. Und fürs Zuhören hier bedankt sich herzlich Mechthild Baus.
MDR Kultur. Das Radio.